Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts China Calling Huanying Nimen Lai. Ja, es ist endlich soweit. Nach Monaten intensiver Arbeit ist mein Buch frisch auf dem Markt. Ihr könnt es jetzt vorbestellen, dazu später nochmal mehr, aber schon mal vorab. Theoretisch unter dem Podcast in der Beschreibung könnt ihr direkt sehen, wie ihr das bestellen könnt. Und ich möchte heute einfach mal ein paar Einblicke hinter die Kulissen geben und euch mitnehmen, was mich eigentlich auch so gerade gegen Ende beschäftigt hat und warum mich das Projekt natürlich auch am Ende einige Nerven gekostet hat, warum ich auch so eine kleine Überdosis zum Schluss an China-Themen hatte, warum ich aber selbst auch viel gelernt habe. Und ich nenne euch heute auch schon, ich würde sagen, die zwei wichtigsten Learnings oder somit das, also für mich persönlich, die wichtigsten Sachen, die ich mitgenommen habe. Und da könnt ihr schon mal so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, was auch mich so beschäftigt hat beim Schreiben. Denn natürlich ist es jetzt nicht nur was Emotionales, sondern auch was, wo ich selbst mich, also mich oder auch das ganze China-Thema natürlich kritisch hinterfragen musste, ja. Was waren die großen Hürden beim Schreiben? Also die allererste war, deshalb jetzt auch diese Podcast-Episode oder diese Folge so genannt, so eine Art Torschlusspanik. Also, dass man das Gefühl hat, man will noch möglichst viel reinbringen. Und selbst in der letzten Woche, als ich dann die letzten Sachen fertig geschrieben habe, habe ich oft noch irgendwie Artikel zufällig gelesen. Also ich mache jeden Tag so eine kleine Content-Runde morgens und ich habe normalerweise den Sonntag. Das ist für mich schon mal so ein ausgewiesener, expliziter, ich nenne das immer meinen Sino-Sonntag. Also da lese ich nochmal längere Artikel, weil unter der Woche, ich mag das nicht so, wenn ich jetzt morgens loslegen will, dann habe ich keine Lust, irgendwie 10 Minuten oder irgendwie so einen Artikel zu lesen, ja. Das hebe ich mir halt für Sonntag auf. Es sei denn, der ist jetzt super wichtig, akut für meinen Content, den ich selbst kreiere oder für irgendwie meine Leser. Ansonsten Sonntag. So, und der war es jetzt einfach auch so, dass in letzter Zeit nochmal so viel reinkam und ich jedes Mal gedacht habe, ja, das baust du auch noch ein. Hier, nochmal Review, nochmal das Kapitel, wo kommt das rein? Und dachte schon so, nächste Woche musst du das Buch abgeben und alles, was danach kommt, kannst du nicht mehr mit reingeben. Und das ist natürlich schon etwas, ich glaube, damit muss man sich irgendwo auch abfinden, das ist ganz normal. Problematisch wäre es nur, wenn jetzt irgendwas passiert, was sozusagen irgendeine These von mir komplett zertrümmert. Ist bisher noch nicht passiert, aber das ist natürlich ein Punkt. Und ja, ich habe natürlich unglaublich viel eingebaut, auch als nicht nur Artikel, sondern auch Bücher. Und deshalb auch für mich jetzt erstmal sozusagen ein kleiner Content-Stopp. Also klar, Daily Business geht weiter. Also ich kann jetzt nicht aufhören, China-Content sich zu konsumieren. Aber ich werde erstmal noch keine China-Bücher anfassen, bis das Buch da endgültig auf dem Markt ist. Beziehungsweise, also das schon mal auch vorab. Also ihr könnt es ab jetzt vorbestellen. Bei Amazon zum Beispiel, das macht besonders Sinn. Da habt ihr auch den Link schon unter dem Video oder dem Podcast genau genommen. Und ab Oktober ist es dann auch im Buchhandel verfügbar. Wenn ihr es jetzt vorbestellt, kommt es natürlich dann sofort zu euch nach Hause. Würde mich sehr freuen, wenn ihr schon sagen, ja, einfach euch auch da eine Kopie sichert. Und die Frage wird natürlich kommen. Das Buch ist derzeit nur als Paper-Version geplant. Ich glaube, es ist ein Buch, was man sich auch gut irgendwo ins Bücherregal so stellen kann. Ist, glaube ich, ganz anschaulich geworden vom Design und glaube ich auch einfach schön in der Hand zu halten. Ich freue mich dann auch, wenn ich es kann. Wahrscheinlich bin ich der Letzte, weil zum Zeitpunkt, wo es erscheint, bin ich wahrscheinlich dann schon wieder zurück in Asien von meiner sozusagen Sommerpause. So, jetzt bin ich ein bisschen abgekommen, aber was war die Hürde Nummer 2? Also erstens war so ein bisschen die Torschlusspanik, Rezenseffekt und das zweite ist die Gratwanderung China-Kritik, Deutschland-Bashing. Also natürlich ist es so, wenn man sich mit China beschäftigt und auch den Deutschland-Fokus bewusst wählt, dann ist es sehr, sehr schwer, manchmal Kritik an Deutschland zu vermeiden. Ich habe aber auch ganz bewusst das gemacht. Es wird auch keine englische Version von dem Buch geben. Auch da kamen jetzt bei mir immer wieder Fragen, natürlich auch gerade in Asien, wenn ich unterwegs bin. Und habe dann eigentlich gesagt, naja, ich habe gar nicht so das Publikum. Aber das ist gar nicht das Ding. Also so ein Buch im Englischen zu vermarkten an sich, das wäre nicht das Problem. Aber ich habe natürlich ganz bewusst im Prinzip den Fokus einmal Deutschland und dann natürlich USA. USA ergibt sich aus dem geopolitischen Kontext. Das habe ich jetzt sozusagen nicht frei gewählt. Aber Deutschland ist ganz bewusst mit drin und hat einen großen Fokus. Und dementsprechend wäre es für viele Länder gar nicht mehr so spannend, weil das zieht sich ja durchs Buch. Ich habe ja kein einzelnes Kapitel Deutschland versus China, sondern es sind immer wieder Sachen, die ich aufgreife, weil ich eben auch den Anspruch habe, dass genau das natürlich adressiert wird, weil das ja auch die Sorgen, Ängste und auch Interessen letztendlich von fast allen Lesern sind. Und wie gesagt, man muss dann immer aufpassen, dass man Deutschland nicht zu negativ darstellt. Denn das will ich auch nicht. Ich mag ja auch Deutschland. Ich bin ja niemand von diesen Auswanderern, der irgendwie im Ausland lebt und am besten mal das Land, wo ich gerade bin. Hier ist eh alles schlecht, aber Deutschland ist auch schlecht. Also davon habe ich echt viele getroffen in Asien, die dir eigentlich nur erzählen, wie schlecht alles ist und sich über alles aufregen. Ich bin unglaublich gerne in Deutschland. Ich mag Deutschland. Viele Entwicklungen gefallen mir überhaupt nicht. Aber auch da muss man aufpassen, das hat in dem Buch erstmal per se nichts verloren. Also das soll keine, wie soll ich sagen, das geht ja nicht darum, jetzt dort irgendwie meine Meinungen an der falschen Stelle zu irgendwelchen ganz anderen Themen auszudrücken und es sozusagen als Sprachrohr zu missbrauchen. Sondern es geht darum, gewisse Dinge einzuordnen. Und natürlich im China-Kontext gibt es dann auch einige Punkte, die ich kritisiere. Das ist natürlich auch meine Aufgabe. Die kann man dann aber auch relativ gut belegen. Und es geht eben nicht darum, sozusagen hier einfach ein apokalyptisches Bild zu vermitteln oder einfach per se auch immer zu sagen, ja, hier, China macht alles besser und Deutschland ist seit Jahren eigentlich nur noch am Fallen. Genau das ist nicht das, was in diesem Buch stehen wird, sondern es wird einfach auch klar gesagt, das sind die riesigen Chancen, so haben wir auch versagt. Das sind aber auch die Sachen, wo zum Beispiel China bis heute von uns lernt und auch das wird es eben geben, also auch diese Perspektive. Das dritte, also die dritte große Hürde, ist natürlich diese brutale Belegpflicht, also dass man in dem Buch ganz anders arbeitet. Ist das für mich komplett neu? Nein. Ich meine, ich habe ja studiert, Bachelorarbeit, Masterthesis geschrieben und natürlich selbst schon ja im frühen akademischen sozusagen Lehrplan auch schon Arbeiten geschrieben, wo es klar war, du musst die Sachen belegen mit Quellen. Aber natürlich war es hier nochmal ganz besonders, weil, ja, es gibt so Aussagen, die treffe ich halt sehr oft, aber die muss dann auch belegen. Also zum Beispiel kann ich einfach sagen, der chinesische Aktienmarkt ist günstig. Wenn ich ein YouTube-Video mache, kann ich das so sagen. Da brauche ich jetzt eine externe Quelle angeben. Aber bei sowas muss man sich dann genau überlegen, was nimmst du da, wie führst du das ran, wie interpretierst du das? Und viele Sachen sind natürlich auch irgendwo in meinem Kopf drin, die schon gesetzt sind, die auch keiner groß angreifen würde, aber ich will sie in so einem Buch belegen. Denn das ist natürlich das Besondere an dem Buch, dass es sozusagen auch für jeden eine verlässliche Quelle sein soll. Nicht einfach nur, ja, das ist so, das habe ich gehört. Oder nee, also wenn du in China bist, wirst du das auch so sehen. Natürlich gibt es ein paar Punkte, das ist ganz klar meine Meinung. Das wird dann aber auch gekennzeichnet. Aber Aussagen, Thesen generell zu China, zur Wirtschaft, die muss man eben belegen. Und das ist dann schon sehr aufwendig, weil es eben nicht alles so einfach verfügbar manchmal gibt. Ja. Und ja, am Ende, ich habe nochmal geguckt, also sind 340 Quellen ungefähr in dem Buch, was relativ viel ist für 250 Seiten. Ja. Auch da 250 Seiten, vielleicht so der eine oder andere sagt jetzt, oh, da hätte ich aber mehr erwartet. Ganz bewusst nicht. Und es war sogar das Schwierige, dass ich mich ja versucht habe, relativ kurz zu fassen, aber trotzdem, das werdet ihr sehen, es geht trotzdem stark in die Tiefe rein. Dass man auch mal sagt, okay, schmerzhaft, aber ich trenne mich jetzt von dem, weil es ist am Ende nicht so relevant. Es soll das eine China-Verständnisbuch sein, auf den Punkt, aber natürlich jedes einzelne Subkapitel soll so sein, dass, ich sag mal, 90% der Leser sagen werden, okay, das wusste ich so noch nicht. Also, dass jeder da immer wieder was mitnimmt für sich, manchmal nur zum Überlegen, manchmal wirklich einfach informativ. Und da bin ich auch absolut überzeugt davon, dass jeder dort aus dem Buch sehr, sehr viel mitnimmt. Warum kann ich das so sagen? Weil ich selbst verdammt viel nochmal gelernt habe. Und ich behaupte, dass ich natürlich schon vieles davon irgendwo kannte. Aber auch ich habe, weil ich mich damit beschäftigen musste und weil ich natürlich neue Quellen angezapft habe, sehr, sehr viel in dem Buch gelernt. Und das ist keine Plattitüde, sondern das ist wirklich absolut Fakt, ja. So, warum konnte ich das Buch überhaupt in so kurzer Zeit schreiben? Also, das ist kein Lob an die Schnelligkeit, aber ich glaube, einige haben sogar waren ein bisschen verwundert, dass es dann doch so schnell ging. Gut, am Ende ist natürlich die Frage, wie man sich das einteilt, aber die Wahrheit ist einfach, dass ich natürlich schon unfassbar viel an Informationen hatte, weil ich eben so viele China-Bücher gelesen habe. Und es hat mir in zweierlei Hinsicht geholfen. Zum einen natürlich, weil ich die Recherche schon hatte. Und vielleicht mal, um das einzuordnen. Ja, also, ich habe früher ganz, ganz wenig gelesen. Und als ich damals meinen Job gekündigt habe, 2018, 2019 war das erste Jahr, wo ich im Prinzip so ein bisschen mit dem jetzigen Modell begonnen habe, hatte ich natürlich sehr viel Zeit. Und es war dann sogar so, dass ich, glaube ich, ein bisschen übertrieben so eine Art FOMO hatte und da gedacht habe, ich muss jetzt unfassbar viel machen, unfassbar viel verschiedene Dinge, viel lesen, das und das und das. Aber es hat mir eben geholfen, mit dem Lesen wieder anzufangen. Und es hat mir auch Spaß gemacht, hat mir geholfen. Ich habe ganz viele verschiedene Themen angekratzt, aber natürlich China, weil es dann so ein bisschen sich als mein Fokusfeld herauskristallisiert hat, war natürlich absolut drin. Ich habe jetzt nochmal geschaut, seit 2019 habe ich insgesamt 39 China-Bücher gelesen. Ja. Und die habe ich, und das mache ich bei jedem Buch, auch zusammengefasst. Und bei China-Büchern heißt zusammengefasst wirklich, dass ich die in einer Excel-Tabelle relativ profund aufbereitet habe. Also es gibt natürlich Bücher, wenn ich mal jetzt, okay, ich lese eigentlich fast keine Romane, aber da habe ich vielleicht 10 Sätze in einem Roman oder aber es gibt Bücher, wo einfach nicht so viel drinsteht für mich, weil ich sage, naja, wusste schon vieles, ja. Da ist es einfach. Aber ich habe viele Bücher, da habe ich wirklich ganz, ganz viel rausgeschrieben. Also wenn ich die als Kind lese, kann man das ja markieren. Dann kann ich die relativ einfach rauskopieren, fasse mir das nochmal in einzelne Segmente zusammen. Und das hat natürlich brutal geholfen, weil zum einen, ich hatte die Sachen, ja, also ich musste mir dann nur noch genau überlegen, wie ich es in dem Buch quasi einordne, aber das ist dann eigentlich die kleinste Arbeit. Und das andere ist, und das ist fast noch wichtiger, dass ich dadurch auch schon immer so eine Idee hatte. Also ich musste sich erst überlegen, okay, wie genau will ich das eigentlich jetzt sozusagen, oder wie ist überhaupt der Tatbestand, oder wie genau kann ich das jetzt hier, wie komme ich jetzt hier weiter? Und ich wusste eigentlich ziemlich klar, okay, diese Stelle, nehmen wir mal irgendwie ein Beispiel Geschichte, da habe ich viel gelesen, in einzelnen Dynastien, was aber sehr interessant war. Und wusste aber schon genau, okay, das an dieser Stelle kann ich es so konstruieren und habe aber schon eine Idee gehabt, okay, Tang-Dynastie, Seidenstraße, direkte Verbindung gehabt. Du musst nicht erst überlegen, ja, wie mache ich das jetzt? Dann wird es oft sehr, sehr trocken und du machst dann irgendwie dieses Abhaken, sondern ich wusste schon ganz klar, wie ich das verbinde. Und dann kann es sein, ich habe die Parallele ja zu dem Buch in der Gegenwart. Genau das sozusagen ist eine Replikation dieser historischen Entwicklung. Und dann kann man das sehr, sehr gut verarbeiten. Und das war natürlich ein großer Vorteil, ja. Das ist, glaube ich, so ein Beispiel von gewisse Dinge. Natürlich mache ich das auch aus Interesse. Und ich hatte damals nicht vor, ein Buch zu schreiben, als ich damit begonnen habe. Aber es gibt eben Sachen, wo du irgendwann später davon zehrst, das niemals so erwartet hättest. Das ist mir ganz bewusst geworden, dass ich hier im Prinzip diese Fäden sozusagen zu einem klaren roten Faden verknüpfen konnte. Und das hat natürlich dann sehr, sehr, sehr geholfen. Ja. So, meine Learnings, was habe ich so gelernt? Und wie gesagt, es ist viel. Also ich weiß nicht, ob ich das Buch irgendwann selbst nochmal lesen werde, aber es war wirklich so, das hat mir auch nach den einzelnen Subkapiteln immer wieder Freude bereitet, das ist jetzt der richtige Ausdruck, aber mich immer sehr positiv gestimmt, dass ich am Ende, wenn ich da fertig war an so einem Tag, es waren ja meistens ausgewählte Tage, meistens Freitag, Sonntag, den Laptop zuklappt habe und gedacht habe, boah, toll. Da habe ich auch wieder was mitgenommen jetzt für mich. Und dadurch habe ich natürlich das Gefühl, okay, wenn ich das kann, dann haben die anderen auch was. Ja, wenn du jetzt irgendwie das Gefühl hast, du hast eigentlich jetzt nichts Neues in die Welt gesetzt, dann hinterfragst du natürlich vielleicht schon so, ist das jetzt eigentlich überhaupt was die Leute interessiert? Und da habe ich überhaupt keine Zweifel, wenn ich ehrlich bin. Also, das Erste, was ich wirklich interessant fand, war diese Parallelarchitektur, die China aufbaut. Damit meine ich ganz konkret, dass China sein eigenes internes System hat, also nicht nur den Binnenmarkt, sondern im Prinzip auch ein eigenes Finanzsystem und so weiter. Und bei diesen dualen Kreisläufen, die ihr wahrscheinlich auch schon mal gehört habt, die ich im Buch auch erkläre, aber so stark mittlerweile darauf geht, dass die alles eigentlich in diesen zwei Dimensionen denken. Und was ich interessant finde, das habe ich auch erst heute so eigentlich nochmal in Vorbereitung auf diese Episode mir gedacht, das habe ich so auch gar nicht im Buch geschrieben, dass ja eigentlich der Erfinder dieser Parallelwelt nicht China ist, sondern wer? Der Westen. Denn der Westen hat ja schon ganz früh gemerkt, okay, wenn wir jetzt nach China kommen, dann können wir nicht unser westliches Modell einfach kopieren. Also wenn jetzt McDonald's in ein anderes Land kommt, sagen wir mal hier nach Malaysia, was jetzt auch schon ein paar Jahre her ist, klar, da wird ein bisschen an der Sprache gefeilt, dann wird ein bisschen was am Menü geändert, da kommt ein bisschen mehr Hühnchen drauf und dann ein bisschen mehr Schärfe, aber es wird jetzt nicht alles grob umgedreht. Und in China hat man ganz schnell gemerkt, wir brauchen hier ganz andere Strategien. Also fängt damit an, dass man die Namen ja ganz oft geändert, dass es eigene chinesische Namen gibt. Ich erinnere mich, letztes Jahr war ich in Südkorea und mit einem Kumpel unterwegs und da haben wir auch so ein bisschen über so Marken gesprochen. Da habe ich ja die vielleicht ignorante Frage gestellt, hey, was ist hier mit Starbucks? Wie heißt es eigentlich bei euch? Und er guckt mich an und sagt, na, Starbucks natürlich. Und ich sage, ja, okay, weil ihr seid ja auch von eurer Sprache recht speziell, aber ihr habt da keine eigenen Namen. Ihr sagt, nee, eigentlich, soweit er das beurteilen kann für die ganzen Sachen, ja, heißen die eigentlich auch so wie in den USA. Aber in China ist es nicht so. In China gibt es eigenen Namen. Und diese Parallelstrukturen, dass man auch viel, ich habe ja in der letzten Folge darüber gesprochen, ne, also auch mit gibt ganz viele Ketten, will ich jetzt nicht immer drauf eingehen, die ganz oft schon das auch rausgelagert haben, gesagt, okay, ihr macht das, ihr zahlt uns hier irgendeine Lizenzgebühr, ja, würde uns freuen, wenn ihr gut Geld verdient, aber ihr macht das, wir wollen damit eigentlich am Ende nichts zu tun haben, das ist übersteigt unsere Kernkompetenz, aber den Markt nehmen wir schon gerne mit, also die Marke, die wollen wir auch groß machen, ja. Und dieses parallele Denken hat China jetzt eigentlich vor ein paar Jahren ein Stück weit umgedreht und fängt jetzt eben an, ganz anders seine eigene Wirtschaft zu denken. Und das ist natürlich ganz zentral in diesem Buch. Warum das sinnvoll sein kann, was man aber auch beachten muss, ist natürlich auch ein riskantes Spiel. Ja. Das zweite Learning, das würde ich sagen, ist vor allem für die Deutschen sehr, sehr wichtig, ist, dass wir uns viel zu sehr auf Chinas Schwächen fokussiert haben. Es geht weder heute noch in meinen YouTube-Videos noch irgendwann sonst darum, China sozusagen schön zu reden. Vor allem diese Schwächen, die wir ja haben. Guckt euch mein letztes Video an, habe ich ganz klar gesagt. Exportindustrie, top. Binnenmarkt, Immobilien, flop. So, es geht nicht darum, diese Schwächen zu kaschieren. Aber wir haben uns jahrelang viel zu sehr auf Chinas Schwächen fokussiert. Also vor allem Immobilienkrise, Demografie, Verschuldung. Das Problem ist, es bringt überhaupt nichts. Also es geht ja gar nicht darum, auch zu sagen, wer hat jetzt recht? Sind diese Schwächen berechtigt? Wie schlimm ist es? Das hat Deutschland aber überhaupt nichts gebracht. Also selbst wenn China heute implodiert wäre, dann wäre das für Deutschland erstmal für unsere Wirtschaft, also ja, wäre negativ, aber das ist nicht der Punkt. Sondern wir haben vergessen, uns selbst auf uns zu konzentrieren an manchen Stellen. Und das ist mir auch erst so in dem Buch, als ich es quasi rausgearbeitet habe, bewusst geworden. Es geht gar nicht nur darum, also das mache ich auch. Ich sage so ein bisschen, nehmen wir Überkapazitäten, sage ich, gibt's die? Ja, nein. Okay, die Antwort ist nicht, ist ein bisschen ambivalent. Ja, es geht darum, wie kann man das darstellen? Punkt eins. Aber selbst wenn sie da sind oder nicht da sind oder zu einem gewissen Ausmaß, am Ende müssen wir ja überlegen, was unser Ding. Es geht ja hier nicht um moralische Ökonomieschlachten, sondern eben zu überlegen, wie ist unsere Rolle? Wie stellen wir uns auf? Da brauchen wir nicht China zu attackieren. Es bringt überhaupt nichts für unser eigenes Vorhaben. Ja, auch interessant. Wird einem dann manchmal erst in so einem Moment bewusst. Und das dritte Learning, ich sag drittes Learning, klingt das, ja. Ich könnte wahrscheinlich auch, ich könnte einige Folgen zu dem Buch machen, ja. Vielleicht gibt es irgendwann mal ein Hörbuch. Nee, ist nicht geplant. Da müsste ich zu lange in Deutschland sein. Geht nicht. Das dritte Learning ist so ein bisschen das allumfassende Sicherheitsding. Also wie China agiert, geopolitisch, auch wirtschaftlich, warum sie gewisse Dinge tun. Ich habe mich auch sehr viel mit der Geografie beschäftigt. Ich bin ein großer Geografie-Fan. Ich liebe Karten, also schon immer. Und habe mich da auch ja im Vorfeld schon beschäftigt mit. Aber jetzt natürlich nochmal viel mehr unter diesem Sicherheitsaspekt auch einzelne Themen natürlich stärker durchforstet, wie das Südchinesische Meer. Da kann ich mich tatsächlich jetzt nicht so aus, muss ich zugeben. Da habe ich relativ viel Recherche betreiben müssen. Ist sehr, sehr schwer manchmal, das dann niederzuschreiben, weil das wirklich sehr von der Perspektive abhängt. Das muss man auch ganz klar so sagen. Aber insgesamt, dass das sozusagen immer bei allem steht, also nicht nur Stabilität, sondern auch eben die Sicherheit in Verbindung mit ja Autarkie. Sehr, sehr interessant, das mal immer unter diesem Blickwinkel zu sehen, auch mit gewissen Linien, die eben aus Pekings Sicht nicht überschritten werden dürfen. Wenn man das berücksichtigt, versteht man eben auch Verhaltensweisen deutlich besser. Und auch da geht es gar nicht darum zu sagen, was ist jetzt richtig, was ist jetzt moralisch korrekt verwerflich, sondern einfach zu sagen, so ist es, so denken die, so denken aber auch wir, so denken die USA, deshalb Deutschland diese Wege beschritten und so weiter, ja. Also, das waren so die Sachen, also nochmal die drei Learnings, die wirklich super interessant sind, die ich aufarbeite. Parallelarchitektur, unsere falsche Fokussierung auf Chinas Schwächen und das allumfassende Sicherheitsdenken. Ja, und abschließend kann ich nur sagen, sicher dir ein Exemplar. Ich bin sicher, es wird sich absolut lohnen und natürlich stell auch gerne eins mit für irgendjemanden, der vielleicht Interesse hat. Ich denke, das ist was, was jeder, der auch nur einigermaßen sich für dieses Thema interessiert, lesen sollte. Es ist das allumfassendste China-Buch, was es gibt. Das ist mein Anspruch, zumindest sage ich das. Und ja, ich glaube, etwas, wo man einfach sehr, sehr viel lernen kann, was auch zum Nachdenken anregt und auch soll. Und bin einfach auch extrem gespannt natürlich auf das Feedback von euch, von meinen Podcast-Zuhörern und vor allen anderen. Und natürlich auch an dieser Stelle einfach schon mal unabhängig davon, ob du das Buch jetzt kaufst. Vielen Dank für den Support trotzdem. Denn natürlich auch dieser Podcast, die ganze Community war letztendlich auch der Grund, warum ich das überhaupt geschrieben habe. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Xia Hui Qian.